Liebe Geschwister und Freunde, wir haben etwas Erstaunliches gesungen. Da ich noch nicht erschaffen war, da reicht er mir schon Gnade dar. Also wenn wir logisch denken, nach Art des natürlichen Menschen, da müssten wir wohl sagen, das geht doch eigentlich gar nicht. Da ich noch nicht erschaffen war, da reicht er mir schon Gnade dar. Wie können wir jemand etwas geben, der gar nicht da ist? Das ist uns Menschen vollkommen unmöglich. Das ist mir auch aufgefallen bei der Beschäftigung mit den Pastoralbriefen an Timotheus und Titus. Ich habe versucht, für Gnade und Herrlichkeit da etwas zu schreiben, für die 6 Hefte von 2007 und die ersten 3 Hefte von 2008, ist schon auf Computer gespeichert. Und bei den Pastoralbriefen Timotheus Titus, da kommt das auch vor, Gnade vor Grundlegung der Welt. Gnade, da waren wir noch gar nicht da. Das kann unser Gott, für ihn waren wir schon da. Als Gottes Gedanke, keine Planung, wie wir es ausdrücken wollen. Nun, heute Abend wollen wir mal uns mit dem Anfang der Bibel beschäftigen und ich denke da besonders an 1. Mose 1 und 1. Mose 3. Wenn man eine Entwicklung richtig verstehen will, eine weltgeschichtliche oder heilsgeschichtliche Entwicklung, dann muss man am Anfang anfangen. Dann muss man am besten vom Anfang ausgehen. Dann kann man eine Entwicklung am ehesten nachvollziehen. Jetzt brauchen wir uns keine große Mühe geben beim Aufschlagen der Bibel. Die ersten beiden Verse der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war, oder wie man auch übersetzen kann, wurde, wüst und leer. Tohu war Bohu. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte, brütete über den Wassern. Ich nehme einige Male heute Abend Bezug auf mein Buch, das auch auf dem Büchertisch liegt. Was ist der Mensch im Licht der Bibel? Also über die ersten beiden Verse, da kann man eine Menge sagen. Da gibt es auch eine Menge Fragen über den ersten und zweiten Vers der Bibel. Es wäre völlig falsch, da so geschwind drüber wegzulesen. Die haben ungeheures Gewicht. Ich denke jetzt an Pfarrer Böhmerle, der Anfang vergangenen Jahrhunderts in Langensteinbach wirkte, dort auch ein Bibelheim erbaut hat, das es ja auch heute noch gibt, in der Römerstraße in Langensteinbach. Pfarrer Böhmerle hat bezeugt, wir haben in der Bibel eine perspektivische Schau. Perspektivische Schau, die wirkt sich gerade besonders aus am Anfang und am Ende der Bibel. Da kann es also sein, dass in ganz wenig Versen oder in einem Vers ungeheure Entwicklungen auch von langer Dauer beschrieben sein können. Also ich war immer in der Schule ein schlechter Zeichner, Zeichnen, Turnen 4, das wurde ja nie was. Aber so viel weiß ich auch als schlechter Zeichner, was weiter entfernt ist, das erscheint kürzer, kleiner. Das weiß ja auch jeder Fotograf. Ja, das weiß jeder Spaziergänger, der vom Berg ins Tal herunterschaut. Das da unten ist sehr klein. Man muss ja nicht gleich auf die Jungfrau gehen in der Schweiz, Jungfrau-Massiv. Tausende Meter runterschauen, wie klein werden die Autos, wie klein sind die Menschen, kleiner als Käfer und Ameisen. Perspektivische Schau, weit Entferntes erscheint verkürzt, klein, je weiter entfernt, desto kleiner. Und das haben wir im ersten Kapitel der Bibel. Ich wende mich strikt dagegen, dass man meint, es einer Bibeltreue schuldig zu sein, hier an 6x24 Stunden zu denken, in denen Gott das All geschaffen hat. Ja, steht aber nicht geschrieben, in 6 Tagen hat Gott den Himmel und die Erde gemacht Ja, das steht geschrieben, aber 2. Mose 20, 11, da steht aber nicht das Wort bara. Er hat nicht geschaffen in 6 mal 24 Stunden, sondern gemacht, was man auch mit bereitet übersetzen kann. Gassa, nicht bara. Ich will jetzt kein Hebräisch kurz halten, aber so viel können wir uns ja mal merken. Dreimal steht im ersten Kapitel der Bibel das hebräische Wort bara. Das ist ein besonderes Verbum, das nur von der Tätigkeit Gottes geschafft wird. Einmal nur hat es die Bedeutung von umschaffen. Ich werde Jerusalem umschaffen. Steht einmal bei Jesaja, aber sonst ist immer das Erschaffen von etwas ganz Neuem gemeint. Dreimal in 1. Mose 1, bei besonderen Stufen, die Materie, die Tierwelt, der Mensch, da erscheint dreimal Vers 1, Vers 21, Vers 27 das Wort bara, Gott schuf, nie von Menschen gebraucht. Wir können nicht aus dem Nichts etwas herstellen. Kein Fabrikant kann das, er braucht Rohstoffe, er braucht Ausgangsmaterial, aus dem kann er dann etwas machen und formen und gießen und wie auch immer. Aber wir Menschen können nicht sagen, es sei ein Auto und da steht das Auto da, aus dem Nichts. Gott ruft das Nichtseiende, dass es da wäre. Das kann eben nur er. Also perspektivisch, ich habe dem Paulus Verlag gesagt, könnt ihr es nicht möglich machen, dass in die Werbung im Internet, ich habe keinen Internetzugang, aber irgendeiner macht das für den Paulus Verlag und da kommen die Titel des Paulus Verlags im Internet. Ich glaube, das geht immer nach www. Also da finden Sie dann auch Paulus Verlag und die Titel und auch mein letztes Buch, Was ist der Mensch im Licht der Bibel, könnt ihr nicht der Mann, der das macht, mal sagen, er soll doch bitte noch einen Satz da reinfügen in den Internet. Hier erfahren Sie Näheres über das Thema Gott und Evolution, was ja heute so umstritten ist. Da war so eine Sendung im Sender Arte, habe ich gehört. Und Idea Spektrum nimmt darauf Bezug, auch im neuen Heft schon wieder. Das ist heute sehr aktuell und das kommt ja in meinem Buch vor. Nicht seitenlang, aber doch in einiger Ausführlichkeit versuche ich zu begründen, dass das Wort Tag doch nicht gepresst werden muss in einen 24-Stunden-Tag, sondern es gibt eine Parallelität zwischen dem Wirken Gottes in 6 Tagen und unserer 6-Tage-Woche. Aber das Wort Tag kann große Zeiträume umfassen, Tag des Herrn, Tag Gottes, jener Tag, Tag des Gerichts. Ich habe die Stellen in meinem Buch aufgelistet. Also das geht hier um Zeitalter, Äonen, meinte auch Böhmerle. Und je weiter wir zurückgehen in der Bibel und kommen an den allerersten Anfang, umso größer auch zeitlich wird die Sache. Sodass wir im allerersten Vers der Bibel Jahrmilliarden mühelos unterbringen können. Das macht mir überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich bin sehr froh, dass der Text sagt, im Anfang schuf Gott erstmal die Himmel und dann die Erde. Wenn es andersherum da stünde, da käme ich wirklich in Schwierigkeiten zwischen Bibel und Naturwissenschaft, mir eine Erde vorzustellen ohne Sonne, ohne Himmel. Im ersten Vers ist auch die Sonne schon da. Aber sie leuchtete noch nicht in der heutigen Art und Weise. Das kam erst am 4. Tag, dass sie bereitet wurde, ihren Dienst zu tun, so wie sie ihn heute tut. Da haben gelehrte Leute sich alles Mögliche vorgestellt von dieser noch nicht zusammengeballten Sonne. Ein helles Licht, das den halben Himmel einnahm. So konnte das vielleicht ausgesehen haben. Wie auch immer, Gott schuf erst die Himmel. Es gibt verschiedene Himmel, Mehrzahl, bitte beachten. Und dann schuf er auch die Erde. Ja, jetzt stelle ich die neugierige Frage, ist 1. Mose 1, Vers 1 das allererste? Ich sagte doch, wenn man eine Entwicklung beobachten will, dann ist es gut, am Anfang anzufangen. Ist das der Anfang oder gab es noch einen früheren Anfang? Ja, dies ist der Anfang des göttlichen Schaffens, nicht des göttlichen Seins. einen Anfang des göttlichen Seins des Vaters gibt es überhaupt nicht. Er war immer. Aber es gibt insofern einen Anfang, als der Sohn aus dem Vater gezeugt wurde. Und manche von uns werden es wissen, wo diese Zeugung des Sohnes aus dem Vater beschrieben wird, nämlich in den Psalmen. Psalm 2, Vers 7, das habe ich hier wohl auch schon öfter genannt. Psalm 2, Vers 7, man könnte sagen, das Wort in der Bibel, das uns am weitesten in die Vergangenheit an den Uranfang zurückführt. Lasst mich die Anordnung Jahwes bekannt geben, sagt der Herr Jesus. So sage ich es jetzt mal ganz kühn, sagt der Herr Jesus. Er hat zu mir gesprochen, Beni Atta, Sohn meiner du. Heute habe ich dich gezeugt, Sohn meiner du. Jetzt beginnt ein Heute. Jetzt hat der Vater ein Gegenüber. Jetzt hat der Vater ein Du, mit dem er sprechen kann. Sohn meiner Du, Beni Atta. Ben heißt Sohn, Beni heißt mein Sohn. Atta ist das betonte Du. Sohn meiner Du. Wenn das das älteste Wort ist, das uns die Bibel überliefert aus dem Munde des Vaters, was ist dann sein erstes Wort? Sohn. Aber das ärgert natürlich wieder die Feministinnen, die so eine ganz dumme, blöde Bibel, Entschuldigung, aber man kann es nicht treffender bezeichnen, ausgerechnet am Reformationstag von Martin Luther, welche einen Spott und einen Hohn auf den Reformator herausbringen wollen, indem eine gerechte Bibelübersetzung, ist überhaupt keine Übersetzung, ist eine Verfälschung, gerechte Bibel, so, was heißt denn das auf Deutsch? Das heißt doch, dass alle bisherigen Bibeln ungerecht sind und die Urtexte dazu, hebräisch, griechisch. Das ist schon eine gewaltige Anmaßung. Ich bin ja froh, dass die Evangelikalen diese Bibel überhaupt nicht unterstützen wollen, so wenig wie diese unmögliche, gotteslästerliche Volksbibel mit X. Das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, dass man vor keiner Entweihung des Heiligen mehr zurückschreckt. Sei es die Gossensprache, sei es eine angeblich feministische Sprache. Kann doch nicht sein, dass Gott immer der Vater ist und der Sohn. Was machen wir denn da draus? Die Heilige. Gott könnte ja auch mal genannt werden, die Heilige. Dann haben wir es endlich feministisch. Und was machen wir Männer? Da machen wir mal einen Aufstand. Dann gibt es wieder eine Übersetzung. Nein. Wohin soll das führen? Zeichen unserer Zeit. Wir bleiben am Wort. Gott ist der Vater und er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Die Töchter sind natürlich inbegriffen, Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Den Ausdruck finden wir auch bei Paulus. Und Adolf Heller schrieb einmal einen Artikel, das Mütterliche in Gott. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, aber wie ein Vater sich erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Vater, Mutter, beides haben wir. Warum nun ungerechterweise öfter das Maskuline gebraucht wird als das Feminine, das kann ich Ihnen nicht beantworten, muss ich auch nicht beantworten. Wir beugen uns unter das Wort und verfälschen es nicht, drehen es nicht zu unseren Gunsten nach unserem Geschmack, sondern beugen uns mit Freuden unter das Wort und sagen, du Herr, hast recht und wirst deine Gründe gehabt haben, warum du dich nicht immer als Mutter, Mutter, Mutter vorstellst, sondern durchweg als Vater, was das Mütterliche einschließt. Hätten doch die Feministinnen den Artikel von Heller so richtig zu Herzen genommen, dann hätten sie sich viel Arbeit und Mühe sparen können, dann hätten sie erkannt, das Mütterliche ist ja auch in Gott. Auch Paulus spricht einmal im gleichen Kapitel, dass er wie ein Vater und wie eine Mutter gegenüber den Thessalonichern sich benommen hat in seinem Dienst. 1. Mose 1, Vers 1 ist der Anfang des göttlichen Schaffens, aber nicht des göttlichen Seins. Psalm 2, Vers 7 dürfte das Wort sein, das uns am weitesten zurückführt. Nun hat der Vater den Sohn. Und ich könnte da noch manche Stelle nennen, will aber nicht zu lange an dem Punkt stehen bleiben. Wem es schwerfällt zu glauben, dass hier im Alten Testament der Vater mit dem Sohne spricht oder zum Sohne spricht, Psalm 2, der findet es bestätigt in Hebräer 1, Vers 5, dass hier wirklich der Vater zu Jesus spricht. Psalm 2 wie auch Psalm 110 haben wir beide beieinander, Vater und Sohn. Oder denken wir an das hohe priesterliche Gebet, da spricht der Herr Jesus von der Zeit, da er Herrlichkeit hatte beim Vater vor Grundlegung der Welt, da er die Liebe des Vaters genoss, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Oder denken wir an Epheser 3, Vers 11, wo die Rede ist vom Vorsatz der Äonen, den der Vater gefasst hat in Christus Jesus, Epheser 3, 11. Nach dem ewigen Vorsatz, Prothesis ton aionon, nach dem Vorsatz der Äonen, den er verwirklicht hat oder besser gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Und in diesem Vorsatz war alles drin, Vater und Sohn haben alles vorher erkannt. Den Lauf der Zeitalter bis zum Ende hin. Und wenn sie nicht das glückselige Ende vorausgesehen hätten, dann hätten sie gar nicht erst die Schöpfung geschaffen. Gott ist nicht einer, der darauf losarbeitet, mal sehen, wie es am Ende herauskommt, das wird sich dann noch zeigen, sondern er ging sozusagen auf Nummer sicher und mit dem Sohne hat er erkannt den Sündenfall in der Engelwelt, in der Menschenwelt, die Heilung des Falles. Bist du, mein Sohn, bereit, den Lammesweg zu gehen? Ja, Vater, ja, von Herzensgrund. Und auch die Gemeinde wurde auserwählt vor Grundlegung der Welt, als wir noch lange nicht da waren. Da hat Gott uns gesehen, da hat er an uns gedacht, da hat er uns Gnade gegeben und auserwählt vor Grundlegung der Welt. Es geht im ersten Vers der Bibel wirklich um Vater und Sohn. Das bestätigt uns eine neutestamentliche Stelle. Ich muss heute immer hin und her wandern, von Alten zum Neuen Testament, von einer Stelle zur anderen. Kolosser 1, Vers 16. Da haben wir die wunderbare Christologie. Da haben wir den Herrn in seiner ganzen Größe, der, in dem das All erschaffen worden ist, Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn Kolosser 1, Vers 16, in ihm ist alles, das All in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Der Sohn war also hundertprozentig dabei. Vater und Sohn haben geschaffen. Auch die ganze Engelwelt in ihrem stufenförmigen Aufbau, in ihrer Hierarchie. Nicht der Zufall hat die Welt geschaffen. Ach, was machen sich kluge Menschen für dumme Gedanken über den Ursprung der Welt. Der Zufall könne die Welt geschaffen haben. Es gab das Buch des Franzosen Monod, Zufall und Notwendigkeit, ins Deutsche übersetzt, vor Jahrzehnten schon, hat viel Staub aufgewirbelt. Ja, der Zufall, erklärt man mit weiser Miene, der Zufall, der kann Erstaunliches. Der Zufall gibt sich im Laufe der Zeit selber Ordnungen und Regeln, die wir dann Naturgesetze nennen. Du musst natürlich dem Zufall dafür schon Zeit geben, also Milliarden Jahre braucht er dann schon. Aber wenn du ihm diese Zeit zur Verfügung stellst, dann kann der Zufall sich selbst Ordnungen und Regeln geben und dann wird die Evolution weiter und weiter geführt. Dr. Paul Müller, der in Stuttgart lebte, von dem es ja im Paulus Verlag Bücher gibt, auch über Krankheiten, er war ja seit Lebens ein Leidensknecht Gottes, hat multiple Sklerose gehabt und im Rollstuhl hielt er Vorträge in Langensteinbach, habe ich das auch miterlebt, besuchte ihn in Stuttgart, Hässlacher Wand, brachte ihm neue Bücher. Und er hatte eine tiefe innere Freude bei all seinem Leiden. Er hat auch Bücher geschrieben über Naturwissenschaft und Bibel, die sind wohl jetzt vergriffen. Und da sagt er, Gott schafft in 1. Mose 1 in verschiedenen Graden von Unmittelbarkeit. Das ist wichtig, sich zu merken. Gott schafft in 1. Mose 1 in verschiedenen Graden von Unmittelbarkeit. wo es heißt Bara, da greift er plötzlich ein und stellt etwas ganz Neues hin. Die Materie des Anfangs. Oder die Tierwelt und dann der Mensch. Adam kam nicht als Baby auf die Welt. Von wem sollte er dann auch geboren worden sein? Von einem Tier-Mensch-Übergangsfeld etwa? Ich habe in meinem Buch auch das Zitat, ich glaube ein gewisser Gehlen, von dem stammt dieser Satz, wenn es ein Tier-Mensch-Übergangsfeld gegeben haben soll, wie viele annehmen und behaupten, wir kämen doch vom Affen oder von sonst einem Tier, und der Affe, der käme sich wohl beleidigt vor, wenn er uns sieht. Nein, wenn da ein Tier-Mensch-Übergangsfeld bestanden haben sollte, dann müsste ja dieses Übergangswesen eine ganz erstaunliche Kreatur gewesen sein. Dieses Tier, halb Mensch, am Vormittag noch Tier, am Abend Mensch oder wie auch immer. Das müsste ein so erstaunliches Wesen gewesen sein, dass nun diesem Wesen und nicht uns eine einzigartige Stellung im ganzen Kosmos zugesprochen werden müsste. Von einem Tier-Mensch-Übergangsfeld sagt die Bibel nichts. Auch wenn Elias und andere Forscher, sogar gottesfürchtige Forscher, das so behaupten. Und dieser Joachim Elias, ist schon gestorben vor Jahren. Der hat schon ein schlaues Buch geschrieben, aber er sagt, dann könnte da nicht der Staub vom Erdboden, den Gott nahm und tauchte seinen Odem herein und baute daraus den Menschen, könnte das nicht ein Tierkörper gewesen sein? Wieso? Nein, wenn wir uns von der Schrift entfernen, dann geht's daneben. Obwohl dieser gleiche Autor auch einen sehr schönen Satz geschrieben hat, er ist ansonsten schon ein gläubiger Mann, er will nicht eine Schöpfung ohne Gott. Wie kommt es zu wohldurchdachtem, wenn niemand da ist, der denkt? Die Welt will unbedingt Gott, den Schöpfer, weg erklären. Mal sagt sie, der Zufall habe die Welt geschaffen, ein andermal sagen die Leute mit weiser Miene, das Nichts, man höre und staune, das Nichts habe das All erschaffen, das Nichts. Wenn du dann aber näher hinguckst und liest, was die da schreiben, dann ist das Nichts gar kein Nichts. Das ist Etikettenschwindel. Sondern das Nichts ist irgendein Aggregatzustand so zwischen plus 4 und minus 4, so um 0 herum. Und dann gab es irgendwelche dichte Schwankungen. Also da ist eben doch schon ein bisschen da, keine hundertprozentige Null. Das nenne ich Etikettenschwindel. Der Zufall oder das Nichts, unser Geist könne die Welt geschaffen haben durch rückwärts wirkende Verursachung, schrieb ein kluger englischer Professor. Man schreckt vor keiner Dummheit zurück, um den Schöpfer wegzuerklären. Und warum hat man den so gerne weg? Weil ich keinen über mir haben will, der über mich zu gebieten hat. Ist kein Schöpfer da, dann habe ich auch keinen Herrn und keinen Richter, der mich beurteilt. Und dann kann ich leben nach meiner Lust und meinem Gutdünken und muss mich vor niemand jemals verantworten. Das steckt natürlich dahinter. Gott aber erwartet vom Menschen den einfachen logischen Schluss von Römer 1, Vers 20. Römer 1, Vers 20 ist ein nicht ganz einfacher Satz. In einfachen Worten bedeutet Römer 1, Vers 20, Gott erwartet von uns den logischen Schluss, wo eine Schöpfung ist, da ist ein Schöpfer. So gewiss hier die Lampe nicht von alleine sich selber gemacht haben. Oder die Stühle oder die Tische oder das ganze Haus hier. Wir würden ja jemand für wahnsinnig erklären, der sagt, dieses Haus hat sich mal selber gemacht. Nein, das weiß jedes Kind, dass das nicht geht. Aber wenn es um das ganze All geht, natürlich, das kann sich selber erschaffen haben. So. Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine ewige Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Also in dem, was er gemacht hat, können wir wahrnehmen und schauen seine Göttlichkeit und seine Kraft. Nicht sein Herz, nicht sein innerstes Wesen, nicht seine erlösende Liebe, das steht hier nicht. aber gewissermaßen die Außenseite und die Tatsache, dass ein Gott ist, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, in Klammern als Schöpfer, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm dankten. Wo eine Schöpfung ist, da ist ein Schöpfer. Anfang 2000 ist ja mein lieber Sohn Manfred gestorben, der saß da hinten links von mir aus gesehen am Tisch. Und einmal in seinem Leben hat mich der Manfred gefragt, da war er so 12 oder 14 Jahre, gibt es überhaupt einen Gott? Einmal kam ihm diese Anfechtung. Warum kam sie ihm? Weil er öfter für Kranke gebetet hat. Und dann ist ihm das passiert, was uns auch passiert, dass ein Kranker oder eine Kranke, für die wir beten, nicht geheilt wird. Das kommt vor. Und das brachte Manfred in eine innere Anfechtung. Jetzt habe ich doch gebetet und die ist noch krank oder es wird schlimmer. Gibt es überhaupt einen Gott? Ich sagte, Manfred, komm mal mit zum Fenster. Da hinten siehst du doch auf der Wiese die beiden Kirschbäume, die an deinem Geburtstag immer so schön blühen. Diese Kirschbäume haben sich doch nicht selber gemacht, die hat doch Gott gemacht. Antwort, stimmt. Nie wieder hat er die Frage gestellt. Ein Satz, ein Wort, stimmt. Das hat ihm sofort eingeleuchtet. Er konnte, ja, er war ja geistig behindert und da kann man einfach denken, wir können das nicht, wir sind zu kompliziert. Und mit Abitur und Studium kann man ja sowas Einfaches nicht glauben. Wo eine Schöpfung ist, da ist ein Schöpfer. Das erwartet Gott von uns Menschen, dazu hat er uns eine Logik gegeben, aber Entschuldigung, da wird man ja fast ein bisschen bösartig in seiner Argumentation. Ich muss wohl erstmal geistig behindert sein, um einfach genug sein, das denken zu können. Aber wir vornehmen Leute, nein, das Nichts oder der Zufall hat das All geschaffen. Gott erwartet von uns, so gewiss wir wissen, dieses Haus kam nicht von selber, so kam auch das All nicht von selber. Sie sehen, beim ersten Vers der Bibel, da können einem schon manche Gedanken kommen. Der erste Vers der Bibel ist keine bloße Überschrift, sondern ist wirkliches Handeln Gottes. Denn die Erschaffung der Erde und der Himmel wird ja nachher nicht noch einmal erwähnt. Die sind da, die sind da. Also ist der erste Vers wirkliches Handeln Gottes und keine bloße Überschrift, sodass die Erschaffung erst ab Vers 3 stattfinden würde. Nein, so nicht. Hier wurde die Urschöpfung geschaffen. Und da sagt, finden wir ja bei Hiob ein sehr feines Wort in Hiob 38 über diese Urschöpfung vor dem Fall Satans. Hiob 38, 4 bis 7, der Hiob, der hat sich ja dazu verstiegen, Gott herauszufordern. Es ist ja verständlich, wenn einer schwer leidet und wenn er dann sein Leiden sich in die Länge zieht, anfangs glänzend bestandene Glaubensproben, Hiob 1 und Hiob 2, die Proben hat er wunderbar bestanden und dem Herrn die Ehre gegeben. Es kann einer im Anfang bei einer schmerzlichen Trauer, bei einer Krankheit, am Anfang kann er wunderbar dem Herrn die Ehre geben und dann kommen die Wochen, die Monate, die Jahre und dann fängt man an zu fragen, warum, wann nimmt das endlich mal ein Ende, warum, wieso? Und das finden wir ja auch bei Hiob. Ich habe es im dritten Kapitel meines Buches, Was ist der Mensch? Dieses glaubende Ringen des Hiob. Und dann wird er zum Sünder. Und dann fordert er Gott heraus. Ich möchte ihm, dem Gott, einmal begegnen. Ich habe meine Anklageschrift fertig. Ich bin gespannt, was er mir darauf antworten wird. Er wird mir darauf keine befriedigende Antwort geben. Die wird er mir schuldig bleiben. Ich habe meine Anklageschrift. Was wird er mir antworten? Ich möchte mit ihm in einen Rechtsstreit eintreten, sozusagen. Vor Gericht gehen, da wollen wir mal prozessieren miteinander. Oh, oh. Hier auf 31 am Schluss. Aber Gott lässt sich auf kein Streitgespräch ein, Gott führt keinen Prozess vor Gericht, wer soll denn da der Richter sein? Sondern wie reagiert dann Gott auf die Anklagen und Vorwürfe seines Hiob? Er macht es sehr gnädig. Er stellt ihm einfach Fragen, ja. Und ab Hiob 38 finden Sie dann mehrere Kapitel Fragen, Fragen, Fragen. Der Hiob hatte die gebührende Stellung des Geschöpfes vor Gott verlassen, hatte sich emanzipiert, usurpatorisch erhoben, als könne er von gleich zu gleich mit Gott reden und ihn in die Schranken fordern vor Gericht. Er hatte den Platz der Demut, der Gottesfurcht, den Platz, wo wir hingehören, den hatte er verlassen, und Gott tut nichts weiter, als ihn schön wieder auf seinen Platz zu setzen, wo er hingehört. Sag mal hier, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gründete? Ach so, Entschuldigung, da war ich noch gar nicht da. Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Alle Bene Elohim, Gottes Söhne, das sind ja nicht Söhne Gottes im Sinn von Römer 8, sondern das sind ja Engelmächte, wie in Hiob 1 und Hiob 2. Die Bene Elohim, die Söhne Gottes, jauchzen, und da war noch ein Einklang, eine Harmonie, der Fall war noch nicht eingetreten. Das ist Vers 1 unserer Bibel, das können wir miteinander verbinden. Und nun kommt dann etwas ganz anderes in Vers 2, und die Erde wurde, können wir übersetzen, Tohu wa Bohu. Die Erde wurde Tohu wa Bohu. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dafür sprechen, dass Tohu wa Bohu war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe und es ist nicht etwa so aufzufassen, naja, wenn einer arbeitet und schafft, ein Tischler oder ein Häuslebauer, wer auch immer, da fliegen halt ein paar Sachen noch unordentlich durch die Gegend, da liegt Sand, da liegt Kies, da liegen ein paar Balken oder Holzstämme und Dachziegel, das liegt da noch so ein bisschen rum. Das ist nicht gemeint mit Tohu wa Bohu, sondern eine Katastrophe. Und plötzlich ist von Finsternis die Rede. Im ersten Vers haben wir die Urschöpfung, die Lichtschöpfung, harmonisch, nicht gestört. Das nennt man die Wiederherstellungsauffassung. Manche Wissenschaftler reden von der Restitutionshypothese und verwerfen diese Anschauung. Aber ich denke, die Wiederherstellungsauffassung, die auch Jakob Kröger vertreten hat und der Professor Bettex und der Professor Ströter und Michael Hahn, Prälat Oettinger, General von Fieban und andere Gottesmänner. Diese Auffassung hat gute Gründe. Ja, sie ist eigentlich sogar zwingend. Nach Jesaja 45, Vers 18 hat Gott die Erde nicht als Öde oder Wüste, Tohu, geschaffen. Die Verbindung von Tohu und Bohu kommt auch vor in Jesaja 34, Vers 11 und Jeremia 4, 23. In beiden Fällen werden Gerichtskatastrophen geschildert. Nach 2. Petrus 3, 5 bis 7 ist ein erster Kosmos durch eine Wasserkatastrophe zugrunde gegangen. Der jetzige soll durch eine Feuerkatastrophe zugrunde gehen. Und diese Wasserkatastrophe von 2. Petri 3, 5 bis 7 ist nicht die Sintflut. Als wurden auf die Himmel hineingezogen, Himmel und Erde. Denen wird gegenübergestellt die jetzigen Himmel und die jetzige Erde. Und das war ja bei der Sintflut nicht der Fall. Es ist eine Katastrophe, die hier zu tun hat mit Vers 2 unserer Bibel. Und nun ist noch ein Gedanke, der dazu gehört. Es gab einen Fall Satans. Es gab den Fall Satans. Ich gebe zu, hier in 1. Mose 1 ist davon nicht die Rede, aber anderswo ist davon die Rede. Jesaja 14 und Hesekiel 28. Das ist Typologie, Schattenriss, abbildhaft wird da etwas dargestellt. Im Vordergrund ein Mensch. Aber dahinter erscheint der Feind und sein Fall. Adolf Heller hat es etwa so ausgedrückt: Wenn wir die Bibel nicht für ein orientalisches Märchenbuch halten, dann nötigt uns der Text von Jesaja 14, 12 bis 14 und auch Hiob und auch Jesaja 28, gewisse Verse, nötigt uns, da an den Fall Satan zu denken. Der Text geht über das hinaus, was vernünftigerweise von einem irdischen Menschen gesagt werden kann. Auch wenn wir berücksichtigen, dass wir Bildersprache in der Bibel haben. Ich mag diese Stelle sehr, Jesaja, aus dem Jesaja-Buch, 14, 12 bis 14. Ich will es mal vorlesen, Jesaja 14, 12 bis 14. Da steht also Folgendes, was man seit alter Zeit schon mit dem Fall Satans in Verbindung gebracht hat. Das ist also keine neue Erfindung. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, lateinisch Luzifer, Sohn der Morgenröte, zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen, und du sprachst in deinem Herzen. Gott weiß auch, was seine Feinde denken in ihren Herzen, bevor sie es mit dem Munde ausgesprochen haben. Er schaut die Herzen aller Menschen, die Herzen seiner Feinde, auch in der Geisterwelt. Du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen. Wohlgemerkt, es gab noch keine Weltraumfahrt wie heute. Ich muss immer schmunzeln und lachen und spotten, wenn die da in den Nachrichtensendungen immer reden davon, jetzt wurde diese Trägerrakete ins All geschossen. Die reden dauernd vom All, vom All. Da haben wir also die Satelliten und dieses System fliegt da rum und da bringen wir jetzt Leute ins All, dann bringen wir sie runter aus dem All. Das ist doch erst einmal nur eine Erdumlaufbahn. Das ist noch nicht einmal außerhalb unseres Sonnensystems, geschweige außerhalb der Galaxie. Und das nennen die das All. Und hier hat einer in seinem Herzen sich vorgenommen, zum Himmel will ich hinaufsteigen. Von Raketen war noch keine Rede. Hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Mich gleich machen dem Höchsten. Das ist die Ursünde Satans. Mich gleich machen dem Höchsten. Und wenn ich nun zurückkehre zu 1. Mose 1, wo können wir diesen Fall Satans zeitlich einordnen? Dann weiß ich keine bessere Antwort als die zwischen Vers 1 und Vers 2. Und jetzt wissen wir auf einmal, wo diese Finsternis herkommt. Und jetzt wissen wir auf einmal, wo dieses Tohu Wabohu herkommt. Das Gegenstück zu Jesaja 14, 12 bis 14, das möchte ich auch kurz erwähnen. Das Gegenstück dazu finden wir in Philipper 2, 5 bis 11. Die Gesinnung Satans, der sich gleich machen will dem Höchsten. Und auf der anderen Seite die Gesinnung des Herrn Jesus hinab, hinab, hinab bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Da hat sich einer erniedrigt bis zum Tode am Kreuz und darum wird er erhöht. Jesaja 14 aber wollte einer hoch hinauf und immer höher. Das ist die Gesinnung des Antichristen, des Teufels und aller, die auf diesen Linien laufen. Hinauf, hinauf und er wird hinabgestürzt. Die Person des Bösen wird ja in der Schrift sehr ernst genommen. Bettex hat sich schon seinerzeit sehr mit diesen Fragen beschäftigt. Wie konnte das nur geschehen, dass durch Satans Ursünde diese Urkatastrophe erstehen konnte? Bettex äußerte sich so, Professor Bettex, um 1900, 1900 in Stuttgart bei Steinkopf, ein wertvolles Buch von Bettex. Professor Bettex, im Gegensatz zu Ströter, der in Deutschland geboren wurde, in der Schweiz gestorben ist, wurde Bettex in der Schweiz geboren, in Deutschland gestorben. Dazwischen war er Professor in Schottland auch zeitweilig. Ein bibelgläubiger Naturforscher, der interessante Gedanken hat. Man muss ihm nicht in allem folgen, aber er hat wirklich anregend geschrieben. Bettex schrieb in Licht der Schöpfung über den Fall Satans 1900 in Stuttgart erschienen, in der Lichtschöpfung von herrlichen Wesen, mächtig an Kraft, groß an Weisheit, die im Ozean des absolut Guten lebten, selber durch und durch Licht, entstand im Herzen eines Lichtfürsten ein schwarzer Punkt. Es entstand das Böse. Mitten im Meer der Liebe, der Hass, in der Wahrheit die Lüge, im großen, seligen Jahrchor der Geschöpfe ein Nein. Wann entstand das Böse? Dass Satan während des großen Anfangs und vor dem Tohuwabohu des zweiten Verses fiel, liegt in dem Wort, er ist ein Mörder von Anfang, er sündigt von Anfang. 1. Johannes 3, Vers 8. Hätte Gott das nicht verhindern können? Natürlich hätte er. Aber er gab mit Bedacht diese Freiheit. Er wollte in der Geisterwelt und Menschenwelt die Freiheit der Entscheidung. Er will auch, dass wir Menschen sind, die frei in Liebe Ja sagen, nicht gezwungenermaßen aus bloßer Ängstlichkeit gehorchen, sondern aus freiem Willen. Ich will dich lieben, meine Stärke. Und Liebe ohne Freiheit ist ja keine Liebe. Sie kann nur wirklich echte Liebe sein auf dem Boden der freien Entscheidung. Ja, und nun tut ja Gott noch Verschiedenes in 1. Mose 1. Ich kann nicht bei den einzelnen Tagen stehen bleiben. Kommen wir mal zu dem wichtigsten Geschöpf in 1. Mose 1. Und das sind ja wir, die wir uns zur Krone der Schöpfung rechnen dürfen. Gehen wir vorsichtig miteinander um. Krone der Schöpfung, dazu bestimmt, ein Bild Gottes zu sein. Was ist der Mensch? Es gibt ja so verschiedene Antworten. Ich habe sie in meinem Buch gesammelt. Die schönste Definition fand ich bei dem Theologen Helmut Gollwitzer. Die mein Buch schon gelesen haben, wissen es und haben das hoffentlich auswendig gelernt. Das sollten Sie mal auswendig lernen. Dann wissen Sie immer, wozu bin ich da auf dieser Welt, falls man es noch nicht weiß. Der Mensch ist dazu bestimmt, schrieb der Theologe Helmut Gollwitzer, der in Berlin Professor war. Der Mensch ist dazu bestimmt, diejenige Stelle in der Schöpfung zu sein, an der Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfindet. Wunderschön. Diejenige Stelle in der Schöpfung, an der Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfindet. Das kann keine Galaxie, kein Stern, keine Pflanze, kein Tier, auch die Engelwelt wohl nicht in der Weise, wie es errettete Sünder können. Dazu muss aber erstmal eines passieren. Was muss passieren? Dass wir die Liebe Gottes recht herzlich hineinleuchten lassen in unser Herz und Leben. Das muss natürlich die Vorbedingung sein, sonst können wir sie ja nicht zurückfließen und widerspiegeln lassen. Erstmal die Liebe Gottes aufnehmen und dann zurückspiegeln, das sind wir da, zurückspiegeln zu Gott, zurückspiegeln, Widerspiegelung zum Nächsten hin, Gottes Liebe, das ist mehr als natürliche Liebe. Menschen in unserem Bild, ein Ausleger hat geschrieben, wozu ist der Mensch da? Was ist gemeint mit ein Bild, das uns gleich sei? Klaus Westermann hat geschrieben, die Literatur dazu ist uferlos, vom Kirchenvater Irenäus bis Karl Barth ist die Literatur uferlos. Was ist der Mensch? Ist an die äußere Gestalt zu denken? Nein, es ist doch wohl zu denken an die Fähigkeit des Fühlens, Denkens, Mimik, Sprache und all diese Dinge. Aber nun eben ist etwas Schlimmes passiert. Nun ist etwas ganz Schlimmes hineingekommen. Ich gehe mal über zu 1. Mose 3. Die meisten von uns werden wissen, was da passiert ist. Die Ursünde des Menschen, Satan in Gestalt der Schlange, des Verführers. 1. Mose 3, 1 bis 7. Achten wir auf die Methode. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Jahwe Gott gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau. Sollte Gott gesagt haben, ist es auch wirklich der Fall, dass Gott gesagt hat, ihr sollt nicht von jedem Baum des Gartens essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht von ihm essen und ihn nicht einmal anrühren, damit ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, da werden eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Der gleiche Punkt, an dem der Teufel selber gescheitert ist, ich will mich gleich machen dem Höchsten, zu dem gleichen Punkt, nämlich die Gottgleichheit an sich reißen, raubmäßig, an dem Punkt scheitert auch der Mensch. Da sah die Frau, dass der Baum gut zur Speise und eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu gewinnen. Also dreierlei, gut zur Speise, Lust für die Augen, begehrenswert wäre, um klug zu machen. Leib, Seele, Geist, auf diesen drei Gebieten findet hier die Versuchung statt und auf diesen drei Gebieten fand auch die Versuchung des zweiten Adam statt, unseres Herrn Jesus, Wüstenversuchung Satans. Matthäus 4, Lukas 4, das ist eine Parallele. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Nahm, aß, gab, weiter, und er aß ab. Sah, nahm, aß, gab. Sah, nahm, aß, gab. Ich habe in meinem Buch eine Verbindungslinie gezogen zu dem Sehen, Sehen, Sehen. Heute kann man nicht genug zu sehen kriegen. Da werden Lüste und Begehrlichkeiten geweckt. In Schaufenstern, ach, und wenn man durch die Supermärkte geht, sehen, sehen, sehen. Wenn ich mal im Supermarkt einkaufe, ich habe einen Zettel da, das und das will ich, und sonst gucke ich nicht so viel rechts und links. Lass mich gar nicht verführen, da haben die keine Chance. Nur was ich will, das will ich. Und das andere lasse ich mal. Also ich schaue vielleicht auch mal rechts oder links, aber ich bin dessen eingedenk, sah, nahm, aß, gab, Vorsicht, Vorsicht. Also, wie arbeitet hier der Teufel? Was ist seine Methode? Das allererste, sollte Gott gesagt haben. Damit beginnt der Feind. Gottes Wort in Frage stellen. Haben wir es hier nicht mit Legendenbildung zu tun, heißt es in unserer Zeit. Oder ein Pfarrer sagt in seiner Predigt, in der Urgemeinde erzählte man sich. Er meint nicht, dass das wirklich Realität war. Und so wird manches in Frage gestellt. Ist Jesus wirklich übers Wasser gegangen? Ist wahrscheinlich falsch übersetzt. Man kann doch nicht übers Wasser laufen. Hat er dies getan? Hat er jenes getan? Bis hin zur Auferstehung des Sohnes Gottes. Hinter alles Fragezeichen, Fragezeichen, so begründet, so in ein Licht gestellt. Entweder ist falsch übersetzt oder man muss den Hintergrund beachten oder in der Urgemeinde erzählte man sich oder hat man sich manches erzählt. Da gibt es bis heute, bis hinein in die Theologie, immer wieder dieses Infragestellung von biblischen Wahrheiten. Sicher gibt es manche Bibelstelle, die zu Fragen Anlass gibt, und da darf man auch mal verschiedener Meinung sein. Wir verstehen nicht jedes Bibelwort auf Anhieb, aber in den Grundfragen sollte es dann schon einen Konsens geben und in klaren biblischen Heilstatsachen bei den Wundern Jesu, seine Verklärung auf dem Berge, seine Wiederkunft, Auferstehung, Wiederkunft, da kann man nicht anfangen. Ja, aber, das ist der menschliche Verstand, aber nicht der Glaube, der sich dem Wort unterordnet. Petrus sagt doch ausdrücklich, wir sind nicht Mythen nachgefolgt, als wir mit ihm auf den heiligen Berges waren. Dort haben sie im Vorbild seine Parousie erlebt, seine Wiederkunft, als sein Angesicht glänzte wie die Sonne. Das waren keine Mythen, sagt Petrus. Lieber Professor Bultmann, man muss die Mythen nicht aus der Bibel entfernen, sondern vielleicht aus seinem Kopf. In der Schrift haben wir Mythen nicht, sagt Petrus. Wir Menschen tragen sie hinein und dann sagen wir anschließend so, und jetzt haben wir die Arbeit, die Mythen herauszubringen. Nein, nein, nein. Gottes Wort ist die Wahrheit. Wir verstehen manche Stellen nicht sofort oder überhaupt nicht, aber in den entscheidenden Dingen sehen wir ganz klar die Auferstehung Jesu, die Wiederkunft, die Wunder Jesu, das alles ist auch mehrfach in klaren Worten dargelegt. die ganze Erlösungs- und Rechtfertigungslehre, die Hoffnungslehre des Paulus und so weiter, bis hin zu den letzten Zielen. Die Methode Satans ist also, dass er das Wort anzweifelt. Und dann ist die Methode des Feindes, dass er unseren Blick auf das Verbotene lenkt. Ich habe neulich irgendwo gesagt, wenn ein junger Mensch sich entschließt, den Herrn Jesus ganz anzunehmen als Heiland und Herrn, dann kommt der Teufel und sagt, tu das lieber nicht, tu das lieber nicht. Denk mal drüber nach, was alles verboten ist. Wenn du Christ wirst, dann darfst du das nicht mehr und das nicht mehr. Das eine ist so halb verboten, wird auch nicht richtig bejaht, und das andere ist total verboten. Du kommst auf allen Gebieten zu kurz. Und so richtet er hier den Blick auf das Negative, sagt aber kein Sterbenswörtchen von all den vielen, vielen Bäumen, die erlaubt waren. Dann geht er einen Schritt weiter und erklärt Gottes Wort zur Lüge. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Und dann bezichtigt er Gott einer üblen Gesinnung. Er will euch das Schönste vorenthalten, zu sein wie er. Sah, nahm, aß, gab, es kam zum Sündenfall. Dann haben wir den menschensuchenden Gott. Adam, wo bist du? Gott kümmert sich um den Menschen, aber er muss auch Gericht üben. Und es findet die Austreibung statt. Aber die Austreibung ist verbunden mit einer Urverheißung von dem Schlangentreter. Ich muss jetzt langsam zum Schluss kommen. Wir leben ja noch in der Raumzeitwelt und die Uhr geht immer weiter. Gehen wir einen Moment hinüber ins Neue Testament. Das, was hier geschah, Eva, Adam, das, was hier der Teufel fertigbrachte bei dem ersten Menschenpaar, das hatte verheerende Konsequenzen bis heute. Römer 5. In Römer 5, Vers 12 sagt Paulus ein schwerwiegendes Wort. Wir finden es tagtäglich bestätigt. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil oder woraufhin sie alle gesündigt haben. Sünde und Tod sind zu allen Menschen durchgedrungen. Jeder Mensch, der geboren wird, ist ein potenzieller Sünder, auch wenn natürlich das Kleinkind, das Baby noch nicht gesündigt hat, in einer Tat oder einem Gedanken, aber irgendwann geht's los. Die Sünde steckt drin, das Böse steckt irgendwie drin und es äußert sich und es zeigt sich früher oder später. Und wir bestätigen, dass wir Sünder sind durch unser Handeln, durch unsere Worte, durch unsere Gesinnung, durch unsere Unterlassungen. Und so steht ein göttliches Katakrima über der Menschheit, wie sie heute ist. Gut, dass Gott den Tod verhängt hat über die Menschheit, wie sie heute ist. Ich weiß, das ist ein schweres Wort, Ich sage es nicht leicht hin. Aber stellen wir uns einmal vor, das wäre nicht so. Wir kriegen ja schon lauter Probleme damit, dass die Menschen immer älter werden, 80, 90, 100, und nicht jeder ist so gesund wie Mose am Ende seines Lebens mit 120. Stellen wir uns mal vor, was das für Probleme gäbe, Pflegeversicherung und Rentenversicherung, wenn die Menschen mal 400 Jahre oder 500 Jahre alt würden. Ich habe mir sogar schon überlegt, muss ich mal einen Artikel schreiben in Gnade und Ehrlichkeit, ist die zurzeit steigende Lebenserwartung vielleicht antichristlich? Wollen wir da, will der Mensch und seine Wissenschaft etwas tun vom Menschen her, was Gott vorbehalten hat zu tun in seinem tausendjährigen Reich, wo allerdings dann die Menschheit wieder das Alter der Bäume erreichen wird? Sie sind noch nicht unsterblich, sie haben nicht die Geistleiblichkeit von 1. Korinther 15, 42 bis 44. Aber so 300, 400, ja, das haben wir heute noch nicht erreicht. Ist es nicht eine Gnade, dass Gott über die sündig gewordene Menschheit nicht nur Alter und Pflege und Krankheit, denken Sie einmal an die Bosheit der Menschen, an die Gräueltaten, an die Kriege und Bürgerkriege und Atombomben, und dann würden sich die Menschen immer, immer weiter vermehren, sterben würden sie nicht. Das wäre eine unmögliche, eine Horrorvorstellung. Gott hat über diese Menschheit, unser Fleisch und Blut, das Todesurteil gesprochen. Welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag. Wir alle sind Eintagsfliegen. Es hat noch keinen gegeben, der einen Tag, das heißt 1000 Jahre gelebt hätte. Wie alt wurde der älteste Methuselah? 969. 1000 erreichte keiner. Ein Katakrima, ein ablehnendes Urteil steht über dieser Menschheit, und doch hat Gott diese Menschheit gewollt, als ein erstes, dem ein zweites, größeres folgen soll und wird. Katakrima. Zweimal steht in Römer 5 das Wort Katakrima, ablehnendes Urteil, Verurteilung, nicht Verdammnis, das ist nicht gut übersetzt. Vers 16 und Vers 18 in Römer 5. Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verurteilung kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Und Römer 5, Vers 20, 19, wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Es ist ja von allen Menschen die Rede, Vers 18, eindeutig. Wie sie in dem Adam alle sterben, so werden sie auch in dem Christus alle lebendig gemacht, 1. Korinther 15, 22. Das sind gewaltige Aussagen. Ich hätte eigentlich nicht gewagt, ihr Lieben, heute Abend dieses Thema anzurühren, 1. Mose 1 und 1. Mose 3, denn was da passiert ist, ist ja doch sehr traurig. Es sieht so aus, als wäre sein Schöpfungswerk ausgerechnet bei dem Schönsten und Großen, was er geplant hat, der Mensch im Bilde Gottes, als wäre dieses Schöpfungswerk gescheitert, der Mensch gefallen, vorher schon die Geisterwelt zum großen Teil und die ganze Menschheit, sein Schöpfungswerk ist misslungen. Ich hätte ja nicht gewagt, darüber zu sprechen, über solche traurige Sache eines Scheiterns, wenn ich nicht dem hätte entgegenstellen können, Römer 5. Oder noch viele andere Texte natürlich aus dem Neuen Testament, wo von der Erlösung die Rede ist. Christus hat den Fall mehr als gut gemacht. Alles, was Adam kaputt gemacht hat, wird durch ihn wiedergebracht, in Ordnung gebracht, zurechtgebracht, nicht gezwungenermaßen, nicht automatisch. Gott braucht unser Ja, Gott will unser Ja, Gott will unsere Freiwilligkeit, unser Mitmachen. Aber er hat sich das Programm vorgenommen, es bleibt nicht bei dem, was in 1. Mose 3 geschehen ist. Es bleibt nicht bei dem Katakrima. Es gibt eine neue Menschheit, die Christusmenschheit. Es gibt Erlösung, es gibt eine Rückführung, es gibt eine Wiederannahme. Und deshalb brauchen wir nicht traurig sein, wenn wir 1. Mose 3 lesen, Schöpfungswerk gescheitert, das ist nur eine Zwischenstation. Christus macht alles wieder gut und der endgültige Ertrag, den Gott haben wird als Rettergott, geht weit über das hinaus, was er gehabt hat und haben konnte als Schöpfergott. Was Gott als Rettergott erreicht, ist noch viel wunderbarer als die noch so wunderbare, großartige Schöpfung, die er geschaffen hat. Schöpfung ist gut, Rettung, Erlösung, Wiederherstellung ist noch viel besser. Ihm sei die Ehre. Amen.